Cool. Also ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier im Gemeinschaftssaal und an Lautsprechern, Telefon, was auch immer, wo du bist, wo ich dich erreiche. Jesus ist in unserer Mitte, auch wenn du allein in einem Raum bist, weil er überall sein kann und das so gerne tut. Genau, dass ich auch hier bin, bin ich ziemlich froh. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, heute nimmst du mal nicht das Rad. Aber ich glaube, ich wäre mit dem Fahrrad schneller gewesen. Und während ihr so ganz entspannt sagt, wir haben geglaubt, dass du kommst, hatte ich ganz schön Stress in meinen Staus da. Also es ist schön, dass wir zusammen diese Stunde feiern können. Ich habe uns Verschiedenes mitgebracht. Als erstes fange ich mal mit einem Bibelwort zum Advent an. Und ganz bekanntes, ich lese es vor nach der Lutherbibel, Jesaja 9, Abvers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids, und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Zebaoth des Hebräischen heißt Herr der Armeen, der Heerscharen. Eifer des Herrn, der alle Macht und Kraft hat, steckt in diesem Namen. Soweit dieses Wort. Ich habe mal eine Frage, ist ja ein klassischer Adventstext. 600 Jahre vor Christus ungefähr, geht es da schon um Jesus? Finde ich so toll, dass Gott die Sachen weiß und dass er es auch einsetzt, dieses Wissen, und dass er es aufschreiben lässt, dass wir merken, Gott ist allmächtig, er weiß die Dinge, er kann das vorhersehen, er hat es in der Hand. Wenn man die Geschichte des Volkes Israels sieht, glaube ich, haben einige von ihnen das Gefühl gehabt, er hat überhaupt nichts in der Hand. Ins Exil sind sie einige Jahre danach gekommen und fühlten sich so gottesfern verloren. Der Tempel war zerstört, Jerusalem verwüstet. Und vorher lässt er durch Jesaja sagen, ich habe es in der Hand und es wird wieder aufwärts gehen. Im Gegenteil, der ganz große Moment der Menschheit wird erst kommen und er wird kommen und er ist gekommen. Advent. Ich denke, ihr wisst schon, dass wir im Advent sind, ne? Aber für mich ist Advent nicht das Warten auf Weihnachten. An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu. Da erinnern wir uns, dass Gott mal ganz klein sich gemacht und in einer Krippe, also an irgendeinem Ort für Arme lag, weil sie kein Kinderbettchen hatten, und dass er ein Baby war. Gott wurde ein Baby, wurde Mensch und fing von Anfang an. Aber so ist der Sohn Gottes, Jesus, ja nicht mehr. Er ist ja kein Baby mehr, oder? Und er ist ja schon gekommen. Für mich ist Advent eine wunderbare Zeit. Viele Länder haben keinen Advent. Ich habe ein Jahr in Frankreich gelebt. Wisst ihr, wie das da ist? Man rennt so durch die Zeit. Ja, kein Advent. Kein Feiertag an Heiligabend. Der 25. ist ein Feiertag. Da gehen die meisten noch nicht in die Kirche, weil auch da ist es Fest der Familie, es trifft sich die Familie, 26. ist wieder ein Arbeitstag. Ehe man sich versehen hat, ist Weihnachten um, zack, vergessen. Und wir haben so eine ganze Zeit etabliert in unserer Kultur, um uns darauf vorzubereiten. Und ich finde das gut, Gott sei Dank. Ich sage mir, es ist eine Zeit der Besinnung, sich auf den zu besinnen, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, worauf wir darauf zugehen, aber der längst kein Baby mehr ist, sondern der jetzt herrscht zur Rechten Gottes und der seinen Geist geschickt hat. Und die Frage ist, wie nah bin ich an dem? Und das tut mir jedes Jahr im Advent wieder gut, dass ich darauf angestoßen werde, darüber nachdenke. Also ein Adventstext. Da wird ein Bild verwendet für Jesus. Habt das noch im Ohr? Also es werden Titel von ihm genannt und es wird die Freude beschrieben der Menschen, weil die Botschaft so toll ist. Ganz am Anfang steht ein Bild. Friedefürst ist einer seiner Titel, ein ganz schöner, ja. Noch davor, Licht, genau. Da wird das Kommen Jesu mit Licht in der Finsternis verbunden. Und dazu habe ich euch eine Geschichte aus diesem Büchlein hier mitgebracht, hat ein Otto Erich Juhler herausgegeben, ein Adventskalenderbuch. Und wir hören eine Geschichte, in der Licht eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das Ereignis liegt 99 Jahre zurück. Vor 99 Jahren gab es noch kein LED-Licht. Das normale Licht war an vielen Orten noch eine Petroleumlampe. Auf den Meeren fuhren zwar schon Dampfer, aber auch noch Segelschiffe, gerade für die langsameren Frachten. Und da kommen wir der Geschichte immer näher. Es geschah im Jahr 1926. Der norwegische Schoner Hielmen. Ein Schoner ist ein Zweimaster, ein kleineres Segelboot. Der war mit Stückgütern von Boston nach Jakobshavn unterwegs. Die See war mit treibenden Eisschollen bedeckt. Kurz vor dem Ziel, am 20. Dezember, brach das Ruder. Der Kapitän sah sich genötigt, den Seeanker auszuwerfen und das Schiff in den Wind zu legen. Bei der Wassertiefe hätte er keinen Ankergrund gefunden. Während die Hielmen so vor dem Wind dahintrieb, waren drei Männer damit beschäftigt, den geborstenen Ruderschaft zu reparieren. Gegen Abend schlug das Wetter um. Eine steife westliche Brise kam auf, die das Schiff geradewegs auf die Küste von Disko zutrieb. Doch während der Nacht legte sich der Wind völlig und es wurde bitterkalt. Als der Kapitän am nächsten Morgen die Brücke betrat, waren sie ringsum von treibenden Eisschollen umgeben, die sich zusehends dichter zusammenschoben. Um 10 Uhr bereits saß die Hielmen im Packeis fest und rührte sich nicht von der Stelle. Trotz der fatalen Situation bewahrte der Kapitän die Ruhe. Während er die Karte studierte, stellte er fest, dass sie in unmittelbarer Nähe des Landes sein mussten und dass es für einen kräftigen Mann höchstens eines zweitägigen Fußmarsches bedurfte, um Goldhafen zu erreichen. Über das festgefrorene Eis würde er verhältnismäßig sicher hinübergelangen. Zugleich hoffte er, dass die Hielmen noch einige Tage dem Druck des Eises widerstehen würde. So schickte er zwei Männer fort, die versuchen sollten, Goldhafen zu erreichen und den dort stationierten Eisbrecher zu Hilfe zu rufen. Eine Funkstation besaß das Schiff damals noch nicht. Die beiden Matrosen, Lars und Ole, machten sich auf den beschwerlichen und mühseligen Weg und erreichten unter Lebensgefahr nach fast 2 Tagen die Stadt Goldhafen. Unverzüglich meldeten sie sich beim Hafenkapitän. Dort mussten sie jedoch erfahren, dass der Eisbrecher draußen mit Bergungsarbeiten beschäftigt war. Man versprach aber, ihn über Funk zu benachrichtigen und so rasch wie möglich zur Hielmen zu schicken. Die beiden Männer hätten nun in Goldhafen bleiben, sich gemütlich einrichten und die Ankunft ihres Schiffes abwarten können, zumal das Weihnachtsfest vor der Tür stand. Sie hielten es jedoch für ihre Pflicht, Kapitän und Mannschaft von der nahen Rettung zu berichten. Deshalb versahen sie sich mit Proviant und Tabak für 2 Tage und machten sich wieder auf den Rückweg. Sie kamen anfangs gut voran, denn die Luft war klar. Am 2. Tag allerdings bezog sich der Himmel und ein Schneesturm fegte heran, dichte Flocken vor sich herwirbelnd und alles mit einer dicken Schneeschicht überkrustend. Als sich die Männer aus der Mulde erhoben, in der sie vor dem Unwetter Schutz gesucht hatten, erkannten sie, dass sie die Orientierung verloren hatten. Kein Stern zeigte ihnen den Weg, ihre Spuren hatte der Sturm verweht. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, war ihnen klar, dass nur ein Wunder sie retten konnte. Sie wussten, dass sie beim Weitermarschieren aufs Geratewohl ebenso gut in den sicheren Tod gehen, wie das Schiff erreichen konnten. Aber eine andere Wahl blieb ihnen nicht. Sie teilten gewissenhaft ihren letzten Tabakvorrat und machten sich auf den Weg. Mühselig war das Fortkommen durch die hohe Schneedecke, die jene tückischen Spalten und Risse im Eis verweht und für das Auge unkenntlich gemacht hatte. Oft brachen sie bis zu den Hüften ein und mussten sich gegenseitig befreien. So wanderten sie Stunden um Stunden, während der Wind beständig hart aus Süden blies und sie mit neuem Schneemassen zu überschütten drohte. Endlich hielten sie erschöpft an. Sie waren am Ende ihrer Kräfte. Ole wischte sich mit dem eisverkrusteten Handschuh über die schweißnasse Stirn. »Ich glaube, wir schaffen es nicht«, der andere nickte. »Und heute ist Weihnachten«, fuhr Ole fort. Er sprach aus, was die beiden Männer in Gedanken schon seit Stunden beschäftigte. »Heute, ausgerechnet am Weihnachtsabend, werden wir erfrieren.« »Ich wollte, ich säße daheim in der warmen Stube bei meiner Frau und meinen Kindern. Jetzt brennt bei ihnen der Weihnachtsbaum.« Lars lachte heiser. Er klopfte seine letzte Pfeife am Stiefelschaft aus, dass die roten Funken lustig im Winde davonstoben. »Da hast du deinen Weihnachtsbaum«, ächzte er. Sie schauten sich um. Rechts von ihnen erhob sich eine kleine verschneite Anhöhe. Mühsam erklommen sie den Schneehügel und blickten in die Runde. Plötzlich fühlte sich Ole am Arm gepackt. »Da«, stieß Lars hervor und wies mit dem unförmigen Handschuh voraus. »Siehst du das Licht?« In der Tat erkannte auch Ole, wie irgendwo in der Ferne ein schwacher, rötlicher Lichtschimmer leise auf und ab zu schwanken schien. Ein Nichts in der unendlichen Einsamkeit des Eises. »Das Schiff«, keuchte Lars und schlug sich vor Freude auf den Schenkel. »Es ist unser Schiff!« Schweigend blickte Ole hinaus in die Nacht, wo in der Ferne das Toplicht seines Schiffes auf und ab tanzte. Er wusste, dass es nur die Toplaterne war, eine blakende, stinkende Tranleuchte, rot angestrichen. Aber sie dünkte ihm schöner als der prächtigste Christbaum. »Bei Gott«, murmelte er, »bei Gott, das ist das schönste Weihnachtslicht, das ich je im Leben gesehen habe.« Der Anblick ihres Schiffes mobilisierte die letzten Kräfte der Männer. Sie schritten fest voraus und erreichten endlich die Stelle, wo das Packeis je abbrach und von den Wellen umspült wurde. Dicht vor ihnen, auf der freien See, wiegte sich ihr Schiff. Durch Rufen und Schreien machten sie sich bemerkbar und wurden bald darauf von dem Beiboot an Bord geholt. Der südliche Wind hatte das Eis zum Bersten gebracht und die Heelmen aus ihrer Gefangenschaft befreit. Der Kapitän war, ungeachtet der Gefahr, dennoch in Küstennähe geblieben, um auf seine beiden Männer zu warten. Als sie wenig später in der Kajüte bei dampfendem Teepunsch saßen und neben dem nach Seemannsart liebevoll ausgeputzten Tannenbäumchen, da wiederholte Ole noch einmal: »Er ist sehr schön, der Baum hier, aber ich werde es nie vergessen, wie ich eben das Licht sah. Ich habe nie ein schöneres Weihnachtslicht gesehen.« So, das war eine Reise in die Vergangenheit. Von einem ganz besonderen Weihnachtslicht. Und ich glaube, man konnte es sich ein bisschen vorstellen, nicht? Auch wenn es nicht unsere Zeit ist. Was wäre denn passiert, wenn die Männer das Schiff nicht gefunden hätten? Sie wären erfroren, ne? Ja. Und das war ihre Angst. Sie hatten Angst davor, weil davor hätte ja jeder Angst, ne? Und was hat die Männer gerettet? Das Licht. Das Licht, nicht? Und da merken wir, wie nah das an dem Bild von Jesus ist. Nicht? Der sagt von sich ja so was Ähnliches. Gibt es denn in der Adventszeit und Weihnachtszeit, gibt es denn da besondere Lichter, die ihr seht? Jetzt unabhängig von Jesus, ja, jetzt so. Adventskranz, Lichterketten, nicht? Also selbst Menschen, wenn ich an ihrem Haus vorbeigehe und mir ziemlich sicher bin, dass die damit nicht Jesus feiern, aber viele Häuser sehen schön aus, weil wir in die Dunkelheit Licht hängen. Das tut unserer Seele gut. Also deutlicher kann man gar nicht sagen, wie sehr jeder Mensch Sehnsucht nach Licht in der Dunkelheit hat. Wir haben den schönen Brauch mit dem Adventskranz, wo das Licht immer größer wird auf den Sohn des Lichts hin, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Tannenbaum, das ist dann die Krönung, ne? Da ist auch wieder Licht dran. Gab es denn auch damals in der Ursprungsgeschichte an Weihnachten, gab es da auch ein besonderes Licht? Der Stern von Bethlehem, ne? Genau. Der hat ja die Weisen geleitet. Der stand als ein besonderer Stern, auffällig für jeden, stand der über dem Geburtsort von Jesus. Und Lichter stehen ja für etwas. Und wenn das Jesus, also in der Bibel selber als Symbol genommen wird, überlegen wir mal, wofür steht denn Licht? Wann ist denn Licht wichtig? Das ist schon die Übertragung und im richtigen Sinne, wenn es dunkel ist. Wenn jetzt hier das Licht ausfallen würde, müsste ich gucken, was ich auswendig noch so hinkriege. Ne? Ich könnte nichts lesen, ihr würdet mich nicht sehen, also das wäre ja nicht ganz so schlimm, aber genau. Ne? Also in der Dunkelheit ist Licht wichtig und damit man besser sehen kann, bei Gefahr, dass man eine Richtung erkennt, ne? Also im Dunkeln ist es gut, man hat Licht, damit man nicht stolpert, zum Beispiel. Oder wenn man in Lebensgefahr ist, wie die beiden Männer, hat das Licht ihnen geholfen, die Richtung der Rettung zu erkennen. Das Licht hat auf die Rettung hingewiesen, in dem Fall war es ihr Schiff. Und Hoffnungslosigkeit hatten wir schon als Stichwort, nicht? Das ist dann schon die Übertragung im Leben. Wir haben ja Sprichwörter darüber. Man sagt, ich tappe im Dunkeln. Da beschreibt man nicht den Stromausfall, sondern man redet im Bild gesprochen über eine Situation, wo man keine Ahnung hat, wie es weitergehen soll oder wo man eine Lösung nicht kennt. Dann tappe ich im Dunkeln. Und dann weiß man, die Lösung wäre Licht. In dem Fall die Erleuchtung. Da spielen wir wieder mit dem Licht. Nicht? Der Geistesblitz, der mir eine Lösung schenkt. Wenn ein Kind vor der Matheaufgabe sitzt und tappt im Dunkeln und dann kommt die Erleuchtung und dann kann er es doch noch ausrechnen. So, also in unserem Sprachgebrauch gehen wir damit um und man kann sich vorstellen, wie wichtig Licht ist. Und da hat ja unser Jesaja-Text den Gottessohn dran gehängt, den Friedefürsten, der zur Welt kommt. Und Jesus selbst, er hat das auch zu den Menschen gesagt, in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Da haben wir es, was Jesaja vorher ankündigt. Er sagt so, ja, und ich bin es wirklich. Ich, Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also, ich mag die Ich-Bin-Worte von Jesus. Ich finde, erstens, man kann sie sich gut merken. Zweitens ist jedes Mal ein Bild. Man kann sich eine andere Seite von ihm vorstellen. Und es gibt ja 7, die Johannes aufgeschrieben hat. 7 Ich-Bin-Worte. Eins davon, ich bin das Licht der Welt. Also, das ist ja mehr als die rote Laterne. Ne? Die hat so einen Umkreis von einem Kilometer vielleicht, war die zu sehen, war ja kein großes Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das ist weit, ne? Rein geografisch geht das nicht. Ne? Wenn irgendwo ein Licht ist, kann man es nicht auf der ganzen Welt sehen. Die Weltkugel selber ist im Weg. Ne? Daran sieht man, es muss übertragen gemeint sein. Jesus, der überall sein kann, kann auch überall das Licht sein, also der ganzen Welt. Und dann sagt er eben, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus rettet uns, er bringt das Licht des Lebens. Wie hat er das gemeint? Wir fangen mal damit an. Was ist denn Finsternis oder Dunkelheit? Was fällt euch da ein?
Kälte.
Kälte wäre jetzt für die zwei Männer ihre Bedrohung gewesen. Die Dunkelheit war die Hauptbedrohung Kälte. Wenn es dann irgendwie ohne Erfrieren geht, werden sie auch verhungert und so. Genau. Und in unserem Leben, was ist Finsternis, Dunkelheit? Was kann das sein? Sünde, ja,
habe ich.
Sorgen und Ängste, Sünde, vielleicht auch ein bisschen konkreter, schlechtes Gewissen, oder? Das ist ja auch Dunkelheit. Wenn ich mit schlechtem Gewissen rumlaufe, dann ist der ganze Tag so ein Stück dunkler. Ne? Es ist immer ein Schleier drüber. Ich weiß irgendwie, da ist was nicht in Ordnung. Unglück und Trauer. Kann auch Dunkelheit sein. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, Jesus ist ja keine Laterne, sondern es gilt übertragen. Und wir haben jetzt wirklich schwierige Sachen aufgezählt, worunter Menschen richtig leiden, wovor man auch Angst haben kann. Wie kann er da Licht hineinbringen? Wie macht Jesus das? Wir feiern ihn groß zu Recht, aber es ist gut, wenn wir das wissen. Wie macht er das? Wie bringt Jesus Licht in diese Dunkelheiten?
Sein Wort, der Zuspruch.
Ja. Ja, in seinem Wort steckt ja viel Wahrheit und die Wahrheit steht ja auch in der Bibel, die macht frei. So ein Beispiel, was man sich gut vorstellen kann, ein kleines Kind hört, sein Opa ist gestorben und dann ist es traurig. Kinder sind ja vielleicht direkter mit ihren Emotionen, es weint und die Eltern sind gläubig, erklären ihm, pass mal auf, dein Opa ist im Himmel. Und da kommen wir auch mal hin, wenn wir an Jesus glauben. Und du wirst ihn wirklich wiedersehen. Und das Kind lässt sich trösten. Auf einer Ebene des kindgerechten Glaubens erfährt sie Trost durch die Botschaft von Jesus. Die hören wir ja aus seinem Wort. Und ich glaube, genau dasselbe erleben auch Erwachsene, die sich von seinem Wort trösten lassen. Ich habe immer gesagt, das Erste, was ich rausfinden möchte, wenn ich zu einer Beerdigung gerufen werde, zu einem Trauerfall, ob der Verstorbene mit Jesus ans Ziel gekommen ist. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied, weil ich dann ganz anders mit Angehörigen reden kann, auch über ihn selber denke, was ja nicht wichtig ist, wie ich darüber denke, aber es ist anders, es macht alles anders. Es ist Licht in der Dunkelheit. Und da drin steckt Trost. Jemand, der Goethe hat sterben sehen, irgendeine Bedienstete hat gesagt, ich möchte nie wieder einen Menschen so sterben sehen wie Goethe, weil der wohl schrecklich geschrien hat. Und ich weiß von Angehörigen, die jemand im Pflegeheim verloren haben vor 1-2 Jahren und dann sagte die Schwester da auf der Sterbestation, die sagte, er ist so friedlich heimgegangen und selten habe ich erlebt, dass die Familie ihn so begleitet. Da steckte so viel Frieden drin. Und ich glaube, das ist so das ganz Praktische. Die Angehörigen haben auch was gemacht. Sie haben ihn nicht allein gelassen. Aber die Person selber hatte Frieden. Und es war trotzdem der Tod, der ihn bedroht hat. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich Licht in diese Dunkelheiten bringt. Also bei Angst und Sorgen. Böse Menschen behaupten ja manchmal, der Glaube ist Opium fürs Volk. Man wird nur eingelullt. Ja? Und ich sage, in dem Punkt stimmt es, wenn ich an Jesus glaube, sind nicht alle meine Sorgen weg. So ist es ja nicht. Aber ich merke doch, dass die Sorgen auf eine andere Ebene gerutscht werden. Sie dürfen nicht mehr ganz oben sein, alles bestimmen, von ganz oben kommen, sondern selbst wenn ich nicht weiß, wie die Sorge ausgeht, was wird aus dem Befund, den ich gekriegt habe, was wird aus meiner Tante, meinem Kind, meinem Enkel, um das ich mir so viel Sorgen mache. Ich weiß es vor und nach dem Gebet, vor und nach dem Glauben, weiß ich es erstmal nicht. Aber ich weiß, dass Gott die Hand über allem hat. Dass er Gedanken des Friedens über seinen Kindern hat und der Zukunft. Und dass es letztlich auf ihn ankommt und bei ihm mündet. Nur den Weg kennen wir noch nicht. Und ich merke, dass mir das auch die Schwere aus Ängsten und Sorgen nimmt. Ganz praktisch, unsere Tochter war unterwegs, normalerweise kommt sie bis um 10, normalerweise sagt sie, wo sie ist und es war nach Mitternacht und sie war nicht da. Sie war 19 oder so, hat noch bei uns gelebt. Und ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Ich mache mir erstmal nicht so Sorgen, normalerweise, aber dann kam so ein Punkt und dann kommen die falschen Gedanken und dann ging es mir schlecht. Dann habe ich gebetet, habe gesagt, Gott, pass doch auf sie auf, ich weiß nicht, wo die ist, aber du weißt es und ich befehle sie dir an. Das hat mir geholfen. Sie kam erst um 2:30, kerngesund, und sie hatte eine gute Erklärung, ich war nicht sauer auf sie, weil es ging in dem Fall nicht, was sie sonst immer macht. Aber in dem Moment, wo ich nicht wusste und es auch nichts geändert hat, hat mir mein Glaube geholfen, dass die Sorge kleiner wurde, dass sie einsortiert war in den Gott, der dahin konnte, wo ich nicht hin konnte, weil ich keine Ahnung hatte, wo meine Tochter ist. Und ich glaube wirklich, dass Licht in die Finsternis bringt. Und das ist nicht nur das eine, ich bin ein Sünder, ich bekehre mich und dann habe ich das Glauben. Das ist ganz groß. Und das ist wunderschön. Und das ist die gute Botschaft, die wir weitersagen. Aber ich glaube, dass es gleichzeitig auch deinen und meinen Alltag betrifft, dass wir im Licht leben dürfen. Er wird das Licht des Lebens haben. Da geht es schon auch so ein bisschen um das Leben, um den Weg. Da geht es nicht nur um einen Moment der Bekehrung. Das verspricht Jesus da. Und ich will noch ein Stichwort für Licht nennen. Wir haben ja gesagt, das ist ein Bild. Licht könnte auch für Ehrlichkeit und Offenheit in deinen Beziehungen stehen. Dass auch da Licht drin ist. Dass du Licht auf deinen Nächsten zugehst. Offen und ehrlich. Und ich glaube, dass... Also ich will das. Ich vermute mal, du willst das auch. Ja? Aber schaffen wir das? Und da lasse ich mich auch anspornen von Jesus, der sagt, lebt als Kinder des Lichts. Mach das doch auch. Sei offen und ehrlich. Und manchmal, vielleicht fällt dir jetzt eine Person ein, bei der es besonders schwierig ist. Ja, vielleicht sind wir ja schwierig, aber das merkt man meistens selber nicht. Aber vielleicht kenne ich jemand Schwieriges. Und der fällt einem ja dann zuerst ein, sozusagen. Der Gegenbeweis ist sofort da, geht doch gar nicht. Ich sage dir mal was. Kannst du laufen? Könnt der laufen? Ja, ne? Konntet ihr das schon immer? So seit Geburt? Ich glaube, jeder von uns ist ein paar Mal hingefallen, bevor er laufen konnte. Ich wette, jeder von uns, also wir können es nicht prüfen, aber ich bin mir ganz sicher, jeder von uns hat geweint, weil er sich wehgetan hat. Und weil wir gesunde Kinder waren, sind wir trotzdem wieder aufgestanden und weitergelaufen. Und siehe da, es gab viele Jahre, wo wir nicht hingefallen sind. Ich glaube, die meisten von uns müssen inzwischen wieder mehr aufpassen. So, aber es hat ja immer noch geklappt. Die ihr hier seid, ihr seid alle hergelaufen. Und wenn du vielleicht daheim sitzt und sagst, das mit dem Laufen ist inzwischen ganz schlecht geworden, weißt du doch von der langen Phase deines Lebens, wo du das gelernt hast. Und so ist es auch mit Offenheit, Ehrlichkeit, mit Licht in den Beziehungen. Vielleicht ist es am Anfang besonders mühselig. Aber vielleicht bleibt es gar nicht so, wie das Laufen, dass es besser wird, wenn du es übst. Und deswegen will ich uns ermutigen, dass wir in diesem Licht so ganz praktisch reden, dass wir nicht nur sagen, das ist die Botschaft der Bekehrung. Das ist sie ja und das ist auch ganz toll und die haben wir, da können wir uns freuen. Aber es ist auch die Botschaft des Alltags. Licht im Alltag, das ist wunderbar. Auch das will Jesus spenden und das eine, die Bekehrung, hat er ohne unser Zutun gemacht. Alles fertig, es liegt vor uns, wir müssen es nur nehmen. Das andere, Licht im Leben, das macht er nicht ohne uns. Wir müssen es schon wollen, wir müssen es mitnehmen und manchmal hat es auch was mit Üben zu tun, genau wie es laufen. Also, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und was man durch Jesus besser sehen kann, das ist, glaube ich, was wir dann im Wort auch immer mehr verstehen. Man liest die Bibel anders, wenn man Jesus im Herzen hat, als wenn man sie nur als Geschichtsbuch aufblättert und sagt, da lesen so viele drin, jetzt gucke ich auch mal rein. Ich glaube, durch Jesus kann man besser sehen, wie Gott ist. Immer mehr verstehen, wie dieser Vater ist, der so groß ist, der so heilig ist, der so ein großes Problem mit Sünde hat und der so eine große Lösung gefunden hat. Was ja unser Problem ist, die Sünde, das Problem zu lösen. Und der die Menschen, dich und mich so sehr liebt, dass er sagt, mein Sohn, neben den Titeln, die wir gehört haben, Friedefürst und Ewigvater und Gottheld, Wunderrat, hat er ja noch einen Titel und der heißt Immanuel. Und das ist auch hebräisch und bedeutet, Gott ist mit uns. Gott hat gesagt, mein Sohn, den schicke ich auf die Welt und das ist mir so wichtig und sein Name, das Programm, deswegen heißt er so, ist, dass ich Gott mit den Menschen bin. Gott mit uns. Wie Gott ist, dass er da ist, dass er voll auf meiner Seite steht, das erkennen wir immer mehr, weil das Licht uns in die Wahrheit leitet. Je mehr wir mit Jesus leben, erkennen wir die eine nach der anderen Sachen und sie tun uns gut. Was man auch durch Jesus besser sehen kann, ist der Trost. Darüber haben wir schon geredet. Auch Rat, dass ich einen Rat kriege, was man tun soll. Ich erzähle euch was Kleines, aber ich war richtig verblüfft. Manchmal denkt man ja, Jesus kümmert sich um die großen Sachen und mit den Kleinen komme ich auch so zurecht. Ich habe ihn in einer ganz kleinen Sache erlebt. Ich bin in unseren Schuppen gegangen, da ist nicht so ganz hell, weil wir haben dann noch keinen Strom. Aber da kann man super Obst lagern und wir haben da eine Kiste mit Apfelsinen. Da war vielleicht noch ein Dutzend drin. Und ich versuche immer die zu nehmen, die schon am reifsten ist, damit ich am möglichst wenig Abfall habe. Und ich stehe vor diesem Obstkorb, ich habe nicht gebetet oder irgendwas. Also ich bin da reinmarschiert, so wie ich bin. Und ich habe mit einmal den Eindruck, nimm diese da. Ich habe sie genommen und mein Zeigefinger war auf einer kleinen weichen Stelle. Danach habe ich mir die anderen 11 angeguckt, es gab keine weiche Stelle mehr. Ich habe so direkt drauf gefasst und ich weiß bis heute nicht, also ich glaube, Jesus wollte mir sagen, hör mal, ich kümmere mich auch um Kleinigkeiten, versuch doch mit mir zu leben. Er erzählt mir nicht immer, welches Stück Obst ich anfassen soll. Ja? Und wahrscheinlich wird es mich auch ein bisschen nervös machen. So. Aber ich finde es toll, dass er es macht und dass er es kann. Und wenn er sich um die Orange mit der kleinen Stelle kümmert, wie viel mehr wird er sich um große Dinge kümmern, die er auch sieht, die ich vielleicht auch nicht sehen kann, weil wir ja für manche Dinge blind sind. Also, dass er mir sagt, was ich tun soll, einen guten Rat gibt in schweren Lebensentscheidungen. Vielleicht weißt du von einer schweren Entscheidung, die früher oder später auf dich zukommt. Wir haben den Wunderrat, einer der 4 Titel, die Jesaja aufzählt, auf unserer Seite. Und man kann durch Jesus auch besser sehen, dass er meine Dunkelheit weggenommen hat. Das ist das mit der Sünde. Und das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, wir alle haben schon entdeckt, dass wir da wieder mal hin müssen. Dass das nicht auf einmal erledigt war, sondern dass ich, weil ich Fehler mache, weil ich vielleicht auch ein störrischer Esel bin, weil ich Sachen nicht einsehe, selber machen will, weil ich nicht auf ihn gehört habe, warum auch immer. Ich brauche wieder die Vergebung. Und sie ist wieder da. Sie ist wieder da. Das hat Jesus versprochen. Also was kann man durch Jesus besser sehen, wenn wir überlegen, warum machen wir so viel Licht an Weihnachten? Warum ist das so groß? Wir haben gerade versucht reinzugucken, was an dieser Botschaft so groß ist, was wir alles haben. Und noch etwas, das Licht Jesu, das hilft mir nicht nur, dass ich was sehe, das verändert mich auch. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn man friert, ne, so, und dann kann man ins Sonnenlicht treten. Im Moment, heute war ja ein ganz klein bisschen Sonne, aber sie steht so niedrig wie das ganze Jahr nicht. Also ich bin ja froh, dass ich nicht am Nordpol bin, da gäbe es gerade gar keine, aber sie hat schon nicht so viel Kraft. Aber stell dir mal vor, es ist dir kalt. Ja, keine Ahnung, was ganz Schlimmes, Heizung ist ausgefallen. Aber morgens um 10 trittst du raus und die Sonne scheint, es ist April. Mit einmal wärmt sie dich. Das verändert dich doch, oder? Also man ist weniger steif, die Lebensgeister sowieso, die leben wieder auf. Und wir hören dazu mal ein Jesu-Wort, in Johannes 12, ab Vers 35. Er sagt, noch kurze Zeit ist das Licht bei euch. Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt, damit euch nicht die Finsternis überrascht. Er redet zu Menschen, die schon das Licht haben, ne? Also Christen. Wer in der Finsternis geht, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht bei euch habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Und in diesem Werden steckt doch eine Veränderung, oder? Er sagt, folgt mir Jesus, also geht euren Weg im Licht, also Jesus nach, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Ihr werdet verwandelt werden, immer mehr in Kinder des Lichts. Und auch da sind wir beim Bild. Ne? Ich weiß nicht, ob wir alle leuchten werden. Moses hat das mal erlebt, aber das war ein Einzelfall. Ob wir in der Ewigkeit mal alle leuchten. Wir werden sehen, mal gucken, ob ihr dann strahlt. Ich gucke. Hier auf Erden bin ich mir sicher, dass das Jesus nicht gemeint hat. Sondern er meint damit, dass wir seine Wärme ausstrahlen. Dass wir auch, ne, wie hat er mal gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und an anderer Stelle sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Das ist sein Licht. Und er sagt, das wird durch euch leuchten, weil ihr Kinder des Lichtes werdet. Und ich glaube, ich werde als zu so diesem Leuchtturm, zu diesem Licht, Kinder des Lichts, wenn wir seine Worte hören, seinen Worten glauben, da haben wir die Bibel als ganz schöne Quelle, aber es ist ganz wichtig, dass die Bibel zu dir spricht. Die Bibel ist das wichtigste Buch der Welt, aber sie bleibt ein Buch. Wenn Gott aber durch die Bibel zu dir redet, wenn sein Wort lebendig wird und in deinem Herzen was anstößt, dann ist die Kraft Gottes aus diesem Wort von ihm in dein Herz gekommen. Seine Worte hören, seinen Worten glauben und glauben, dass das Licht der Gegenwart Jesu mich und dich verändert. Davon redet er ja, dass ihr Kinder des Lichtes werdet. Ihr seid auf einem Weg und das wird kommen. Auf dem Weg seid ihr, wenn ihr an mich glaubt. Wisst ihr, was Sonnenblume auf Französisch heißt? Das ist ja wie in der Schule, ne? Mist, und man hat nicht gelernt. Also, Tournesol. Und das heißt wörtlich übersetzt, dreht sich nach der Sonne. Und wenn ihr Sonnenblumenfelder mal seht, die gucken im Morgen nach Osten, drehen sich über den Süden und gucken im Abend nach Westen. Was Gott alles macht, ne? So eine irre Pflanze. Die Franzosen haben ihr so den Namen gegeben und ich glaube, das sollten wir auch sein, Sonnenblumen. Dass wir uns nach der Sonne drehen, nach dem Licht von Jesus und das wird uns verändern. Die Sonnenblume nimmt da Kraft auf für ihre Metamorphose und wird eine besonders große Blume. Paulus hat es den Christen in Ephesus einmal so erklärt. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Das ist wie eine Wiederholung von dem, was wir gesagt haben, ne? Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Epheser 5, Vers 8 bis 11. Also das Licht. In der Bibel steht es an ganz vielen Stellen, an ganz vielen wichtigen Stellen, um was zu erklären. An dem Bild, was wir jetzt im Winter besonders gut verstehen, wie schwer es in der Dunkelheit ist, wie wichtig Licht ist. Und dann sagt Gott, das habt ihr verstanden. Und jetzt sollt ihr wissen, ich bin dieses Licht. Und dieses Licht ist nicht galaxienweit weg von euch, sondern es kommt in euer Herz. Und es wird alles in euch ändern. Wir haben es aufgezählt. Und es wird euch verändern, dass das Wunder geschieht, dass Gottes Licht auch durch dich und mich leuchtet. Und ich weiß nicht, was du dann ausbreitest. Frieden, Freundlichkeit, den Wohlgeruch Christi, steht mal an einer Stelle, sollen wir verbreiten. Gott hat da gute Ideen mit dir und das hängt nicht so sehr von deiner Kraft ab, sondern von dem, was du aus den Begegnungen deines Alltags machst. Und Gott weiß, dass du das kannst. Du bist sein Licht. Genau. Habt ihr einen Adventskranz zu Hause? Wenn er ihn anzündet, denkt doch dran, was Gott uns durch das Licht sagt. Ich bete noch und am Schluss gehen wir über in das Vaterunser. Vater im Himmel, du bist so groß, du bist herrlich, du bist das Licht. Und nach dem Sündenfall hast du gesehen, wir, deine Schöpfung, die Krone deiner Schöpfung, wo du sagst, das ist sehr gut, das passt nicht mehr zu dir, weil die Sünde alles zerstört hat und uns von dir trennt. Und das hat dir so wehgetan, dass du dein Licht in diese Welt gesandt hast, in deinem Sohn Jesus. Und wir danken dir dafür, dass wir das wissen dürfen. Wir danken dir dafür, dass es nicht beim intellektuellen Wissen geblieben ist, sondern dass wir es angenommen haben in unserem Herzen, dass wir dich annehmen, dass wir uns nach dir ausrichten dürfen wie die Sonnenblume und dass dein Licht uns verändert und dass heute möglich ist, was vielleicht vor Jahren nicht möglich schien, weil du in uns bist. Mach uns doch zu Lichtern in dieser Welt und wo uns selber dunkel ist, es uns dunkel vorkommt, da öffne uns die Augen für dein Licht in unserer Situation. Gib uns das, was wir brauchen an Vergebung, an Versöhnung, an Trost, an Weisheit, an was auch immer. Du hast es und du gibst gerne. Wir danken dir dafür. Und wir beten zu dir in den Worten,